in den zweiten Korintherbrief reinschauen, die Kapitel 8 und 9, wo es um Geben in erster Linie geht. Ich möchte hier die Verse 13 und 14 aus Kapitel 9 vorlesen. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gemeinschaft. Gemeinschaft durch Geben. Das ist, was hier in diesen Versen enthalten ist. Vielleicht ein bisschen zur Erklärung, die historische Situation. Paulus schreibt ja an eine Gemeinde in Korinth, die wahrscheinlich überwiegend aus Heidenchristen besteht. Und dieser Brief wurde wahrscheinlich so etwa 55 nach Christus geschrieben. Das heißt, etwa 20 Jahre, nachdem die Urgemeinde in Jerusalem gegründet wurde. Und wenn man in der Apostelgeschichte liest, wie diese Urgemeinde am Anfang strukturiert war, gerade finanziell, dann ist es interessant, wir lesen, dass keiner Mangel hatte. Warum? Weil keiner gesagt hat, das, was ich habe, gehört mir. Die haben alles gemeinsam gehabt. Wenn jemand ein Feld hatte, hat er es verkauft. Das lesen wir zum Beispiel von Barnabas. Und dann hat er das Geld den Aposteln zu Füße gelegt und die haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde alles hat, was sie braucht. Also sehr spannende Zeit, sehr spannendes Gemeindemodell, auch im Umgang mit Geld. Aber das blieb nicht so. Das war für die Anfangszeit sehr passend, aber das konnte nicht auf Dauer so weitergehen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gab es Verfolgungen. Wenn man Apostelgeschichte weiter liest, dann merkt man das. Und durch die Verfolgung in Jerusalem sind ganz viele Gläubige aus Jerusalem geflüchtet. Dadurch wurde die Gemeinde auch geschwächt. Dann kam noch dazu, dass es eine Hungersnot gab über mehrere Jahre. Das heißt, diese sowieso geschwächte Gemeinde litt dann auch noch an äußeren Umständen, wirtschaftliche Folgen einer Hungersnot. Und das führte dazu, dass in Jerusalem 55 nach Christus eine erhebliche Not war. Die Gläubigen haben wirklich gelitten. Die hatten nicht genug zu essen. Es war ein großes Problem. Und deswegen war es dem Paulus auch immer wichtig, als er unterwegs war, in neuen Gemeinden, auch den Heiden immer wieder zu sagen, denkt an die Geschwister in Jerusalem, die Not leiden, und er hat Sammlungen organisiert. Und genau darum geht es hier in diesen zwei Kapiteln, in Kapitel 8 und 9 im zweiten Korintherbrief. Es geht um diese Sammlungen für die Heiligen in Jerusalem. Das ist dieser Dienst, den er hier beschreibt. Und das Interessante ist, dass für Paulus dieser Dienst der finanziellen Gaben für die notleidenden Christen in Jerusalem, das ist geistliche Gemeinschaft. Wenn wir uns fragen, was ist geistliche Gemeinschaft, wie können wir geistliche Gemeinschaft fördern, dann ist es spannend zu sehen, dass die Bibel sehr praktisch wird, sehr konkret. Es ist nicht nur so ein Gefühl, ob wir uns gut verstehen und uns austauschen können, sondern es hat was ganz Konkretes mit unseren Finanzen zu tun. Wie wir unser Geld ausgeben, ist eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen, geistliche Gemeinschaft zu bauen. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Was passiert da im Einzelnen? Wenn wir diese zwei Kapitel anschauen, dann sehen wir zwei Wechselwirkungen. Es geht ja immer um den Leib. Und in 1. Korinther 12 geht es ja um den Leib, die örtliche Gemeinde, aber hier geht es weiter. Es ist der gesamte Leib Christi. Und was wir sehen ist, dass bestimmte Teile vom Leib viel Geld haben, Überfluss haben und andere haben Mangel. Und geistliche Gemeinschaft entsteht dadurch, dass Gelder fließen. Und zwar da, wo es viel gibt, dahin, wo es wenig gibt. So ein Austausch findet statt. Und umgekehrt findet auch ein Austausch statt, das lesen wir in 9,14, durch Gebet. Die Empfänger der Gabe beten für die Geber und sind auch innerlich mit ihnen verbunden, haben Sehnsucht nach ihnen, sagt Paulus sogar. So gibt es Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten im Leib als Zeichen der Gemeinschaft. Und das Spannende für mich hier ist auch, dass es eben der weltweite Leib ist. Es ist eben nicht so, dass diese Christen in Korinth mit den Geschwistern in Jerusalem sich treffen konnten zum Kaffee trinken und zum Austauschen, zum Plaudern, zum gegenseitig Anteil nehmen am Leben, an den Kämpfen und Sorgen. Vielleicht haben sie mal einen Brief bekommen, weiß nicht. Aber auf jeden Fall war nicht so ein intensiver persönlicher Austausch. Und trotzdem, sagt Paulus, was die da erleben, ist geistliche Gemeinschaft. Was ganz Konkretes, was ganz Handfestes. Wir sehnen uns nach geistlicher Gemeinschaft. Haben wir diesen Aspekt schon mal berücksichtigt? Da können wir uns fragen, ja, und wie wird das umgesetzt? Und heute wird es sehr konkret. Wir sehen, wie Gemeinschaft aus Geben entstehen kann. 4 Dinge. Wir sehen eine Methode, wir sehen eine Haltung, wir sehen eine Wirkung und wir sehen eine Quelle, aus der Gemeinschaft entstehen kann. Das wollen wir nacheinander anschauen. Das erste, eine Methode. Geplant und mit Absicht. Tim Keller hat mal sehr schön zusammengefasst, was der Unterschied ist zwischen geistlichem Geben und normalem Geben. Wie geben Menschen denn normalerweise? Spenden. Ganz einfach. Wenn ein Spendenaufruf kommt, wenn sie eine Not sehen, dann werden sie vielleicht angesprochen, vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen. Und was machen sie dann? Sie schauen in den Geldbeutel, ja, was habe ich? Und davon geben sie was. Oder sie schauen auf die Kontoauszüge und überlegen, was kann ich geben? Spontan und zufällig. So geben wir Menschen normalerweise. Aber was wir hier in Korinther sehen, ist was ganz anderes. Hier wird Geben geplant und mit Absicht gemacht. In 9,5 sagt Paulus den Korinthern, sie sollen die Segensgabe, diese Spende vorbereiten, damit, wenn er kommt, um sie abzuholen, alles vorbereitet ist. Damit die Gabe eine Gabe des Segens ist und nicht des Geizes. Interessant. Spontanes Geben, es gibt auch Zeiten, wo spontanes Geben wichtig ist. Man kann ja nicht für alles planen. Manchmal passiert irgendwas Unerwartetes und da muss man spontan reagieren. Aber in diesem Fall gibt es ein Problem, was es schon seit Jahren gibt. Und das ist hinlänglich bekannt. Alle wissen um das Problem. Und Paulus sagt, in dem Fall ist es nicht geistlicher, spontan zu geben, sondern da steht sogar eine Gefahr drin, geizig zu sein. Man kann viel mehr, viel großzügiger geben, wenn man vorausschaut und vorausplant. Deswegen sagt er auch im ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 16, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht es auch ihr so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Planen. Eine wichtige Methode, um geistlich zu geben und geistliche Gemeinschaft zu fördern. Und aktiv, mit Absicht. Paulus zeigt den Korinthern das Vorbild der Mazedonier. Und er sagt, diese Mazedonier waren aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Es war nicht so, dass Paulus mit vielen Zureden sie überzeugen musste von der Not und auf die Tränendrüse drücken musste, sondern sie sind auf Paulus wohl zugegangen und haben ihm zugeredet, zugetextet, haben aktiv, offensiv gefragt, können wir nicht auch teilhaben an dieser Gabe? Vielleicht hat Paulus gezögert, weil er wusste, dass die Mazedonier sowieso selbst gar nicht viel haben. Es kommt in dem Text auch raus, dass sie auch ihrer Not gegeben haben. Geplant und bewusst, aktiv, mit Absicht. So kann man geben. Für geistliche Gemeinschaft. Das ist die Frage, haben wir schon mal so geplant in das Reich Gottes investiert? Jeder, der schon mal eine größere Anschaffung gemacht hat, vielleicht eine Eigentumswohnung hat kaufen können, müssen oder ein Haus, wie geht man vor? Es ist selten so, dass man dann einfach spontan guckt, ja, was habe ich gerade? Das wird nicht reichen. Sondern in der Regel geht man dann irgendwo hin zu einem Finanzberater und man schaut, ja, was sind meine Einkünfte? Was habe ich denn etwa? Man muss auch in die Zukunft denken und fragen, ja, wie sehen meine Einkünfte für die nächsten 20, 30 Jahre aus? Man weiß es natürlich nicht 100%, wie es sein wird, aber irgendeine Rechengrundlage braucht man. Und dann fängt man an, was habe ich, was erwarte ich, was wird einkommen? Und man muss einen Plan aufstellen. Und dann muss regelmäßig ein gewisser Prozentsatz vom Gehalt in das Projekt hineinfließen. Warum tun wir das? Weil wir denken, das Projekt lohnt sich. Eine Altersvorsorge oder ein Haus. Das sind Dinge, die, das ergibt Sinn. Wenn wir darüber nachdenken, dann sagen wir, jawohl, dafür lohnt es sich zu investieren. Und dann gehen wir planmäßig vor. Warum nicht auch mal ein geistliches Projekt genauso planmäßig angehen? Sagen, das und das ist eine geniale Sache. Etwa die Summe bräuchte man, um das und das zu bewirken. Und dann mal zu einem Finanzberater zu gehen und zu sagen, hilf mir mal. Wie kriegen wir das hin? Das würde natürlich bedeuten, dass man den Lebensstil möglicherweise anpassen müsste. Normales Geben in dieser Welt sieht eher so aus, dass wir unser Lebensstil planen und wenn dann die Not kommt, schauen wir, was noch dazu passt, was wir geben können. Aber man könnte es auch genau umgekehrt machen und erst überlegen, wo würde ich gerne unterstützen, wo würde ich gerne investieren und dann umgekehrt unseren Lebensstil daran anpassen, was wir eigentlich geben wollen. Wie kann man geistliche Gemeinschaft fördern? Man kann geistliche Gemeinschaft fördern durch Geben und von der Methodik her durch Planung und bewusst und mit Absicht. Das führt dann natürlich sofort zu der Frage, und wie viel? Wenn ich plane, dann stellt sich die Frage, wie viel? Wenn ich nicht plane, brauche ich auch nicht fragen, wie viel. Dann warte ich, bis die Anfrage kommt und gucke, was ich gerade habe. Sobald ich versuche, planmäßig vorzugehen, muss ich aber auch über das Wie viel nachdenken. Und dann wird es spannend. Wie viel muss ich geben? Paulus schreibt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Es gibt kein Wie viel. Es gibt keine Vorgabe. Die Haltung, die geistliche Gemeinschaft fördert im Geben, ist freiwillig und mit Freude. Wenn wir so geben, so bauen wir geistliche Gemeinschaft. Und trotzdem stellt sich die Frage, ja, wie viel? Ich brauche trotzdem einen Leitwert. Und wenn man da in die Bibel reinschaut, dann merkt man, im Alten Testament gab es einen ganz klaren Leitwert. Das war der sogenannte Zehnte. Der zehnte Anteil, also 10%, sollte Israel von seinem Einkommen immer sofort abheben und für Gott geben. Das heißt, für die Leviten, für die Priester, für den Gottesdienst in der Stiftshütte oder später im Tempel und auch zur Versorgung der Armen. Das alles sollte mit diesen 10% abgedeckt werden. später kamen dann natürlich auch staatliche Steuern dazu. In 1. Samuel lesen wir Kapitel 8, wenn ein König kommt, dann wird er für sich auch einen Zehnten beanspruchen. Das heißt 10% Steuern für den Staat. Das heißt, im alten Israel haben die Juden wahrscheinlich 10 oder mehr Prozent für den Staat gegeben und 10% dann für Gott und für die Armen. Im Neuen Testament gibt es diese Regel nicht. Wir lesen nirgends was davon, sondern jeder, wie Gott es ihm ins Herz gelegt hat. Aber viele würden sagen, wenn schon im Alten Bund bei der Gnade, die die Menschen da empfangen haben, 10% ein guter Richtwert ist, dann könnte man zumindest sagen, dass es im Neuen Bund, wo wir noch viel mehr durch Christus empfangen haben, zumindest nicht weniger sein sollte. Ich weiß nicht, kann jeder für sich überlegen, ob er das überzeugend findet. Aber irgendwas, was wir geben wollen und was wirklich freiwillig und mit Freude geschieht. Und es kommt eben nicht darauf an, wie reich wir sind. Jesus erzählt oder zeigt das Schärflein der armen Witwe und sagt, sie hat mehr eingeworfen als alle anderen. Es kommt nicht darauf an, ob wir reich oder arm sind. Auch kleine Mengen, wenn sie freiwillig und mit Freude gegeben werden, sind eine gute Möglichkeit, Gemeinschaft zu bauen. Es fängt schon damit an, als Kind kann man einen Teil vom Taschengeld geben. Das ehrt Gott, das baut Gemeinschaft. Und wir wissen auch aus vielen Studien, dass es eben nicht so ist, dass je reicher wir werden, desto großzügiger. Es gibt genug Studien auch in Deutschland, die zeigen, dass es genau umgekehrt ist. Dass häufig die Menschen, die sowieso wenig haben, diejenigen sind, die prozentual gesehen von ihrem Einkommen am meisten geben. Und die Reichen, wo man denken würde, die können es sich am ehesten leisten, am wenigsten. Wie viel muss ich geben? Das hat was mit der Haltung zu tun, mit der wir geben wollen. Und die Antwort ist ganz einfach, du musst gar nichts. Du musst überhaupt nicht geben. Es sollte freiwillig und mit Freude sein. Und was wir auch sehen, ist, dass die Wirkung zur Ehre Gottes sein soll. Natürlich profitieren auch die Menschen, die die Gabe bekommen. Also wenn die Korinther für Jerusalem spenden und sie sich was zu essen kaufen können, die Christen, natürlich profitieren sie davon und sind dankbar. Aber Paulus weist noch auf eine weitere, höhere vielleicht, Wirkung hin. In 9 Vers 11 sagt er, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Es gibt Danksagungen zu Gott wegen den Spenden. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Wenn wir spenden, um geistliche Gemeinschaft zu bauen, dann ist das Ziel natürlich, die Not zu lindern. Aber das größere Ziel, das höhere Ziel, ist, dass Gott verherrlicht wird. Dass Menschen merken, dass Gott gut ist. Dass er für sie sorgt. Dass er sie lieb hat. Was motiviert uns? Wie wollen wir geben? Der normale Mensch möchte geben, damit er selber Dank empfängt. Wenn ich schon so großzügig spende, dann hätte ich es aber auch gern, dass die Leute, die davon profitieren, mir Danke sagen. Dass sie wissen, dass ich es bin. Wie schade, wenn sie es gar nicht wissen. Aber Paulus sagt, nee, das ist nicht schade. Es ist genial, wenn die Leute vielleicht überhaupt nicht merken, dass du es warst, aber sie merken, dass es Gott ist, der dahinter steckt. Und sie sehen, dass Gott gut ist. Das ist ein Grund zur Freude. Das baut geistliche Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das alles mir so vor Augen führe, dann frage ich mich, meine Güte, wie soll das überhaupt gehen? Das ist ja so fremd, so bin ich gar nicht. Deswegen ist es wichtig, aus welcher Quelle wir geben. Und diese Quelle muss die Gnade sein. Es ist interessant, wenn man diese zwei Kapitel durchliest, wo es um Spenden geht, kommt das Wort Gnade ständig vor. 8,4, 8,6, 8,7, 9,8, 9,14, 8,9. Immer wieder Gnade, Gnade, Gnade. Immer wieder Gnade. Warum? Fröhlich und freiwillig geben zur Ehre Gottes, das kann der natürliche Mensch nicht. Dafür sind wir viel zu egoistisch. Wir sind selbstsüchtig. Wir wollen selbst unser Geld haben. Wir haben nie genug Geld. Es braucht schon ein kleines Wunder, um uns zu verändern. Und dieses Wunder ist eben die Gnade. Wenn wir selbst Gnade empfangen, das befreit uns, dass wir großzügig geben können. Der Schlüsselvers ist eben hier in 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Darauf kommt es an. Gnade verändert alles. Und hier an dieser Stelle merken wir, ob wir das Evangelium selbst wirklich verstanden haben. Ob wir es nur mit dem Kopf verstehen, das irgendwie erklären können, oder ob es unser Herz wirklich erreicht hat. Ob wir wirklich verstanden haben, was Christus für uns getan hat. Ob wir wirklich verstehen, was uns eigentlich zusteht. Gericht, Hölle, das steht uns zu, das haben wir uns verdient. Wir haben ja seine Herrlichkeit verlassen, eigene Wege gegangen. Und dann zu überlegen, dass der unendliche Schöpfer Gott in seinem ganzen Reichtum an Herrlichkeit bereit war zu verzichten. Hat sich gedemütigt, hat sich nichts zu nichts gemacht, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz für uns. Und warum? Damit wir reich werden, damit wir Leben haben, damit wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung. Das ist das Ziel, auf das wir hinsteuern. Wenn das stimmt und wir das ein bisschen verstehen, dann verändert das unser Herz. Und dann wird das, was sonst menschlich unmöglich ist, vielleicht doch möglich. Geistliche Gemeinschaft durch Geben. Spannend, sehr praktisch und möchte zum Schluss einfach auf drei Dinge noch eingehen, so als Anwendung für uns. Was können wir tun? Ich denke, das Erste, was wir tun können, ist einfach das auf uns wirken lassen und uns selbst hinterfragen. Wie ist es? Wie stehe ich zu meinem Geld? Wie reagiere ich, wenn ich sehe oder höre, dass Menschen mein Geld wollen? Wenn ein Spendenaufruf kommt, was macht das mit mir? Bin ich ein bisschen ärgerlich? Denke, eigentlich, ich habe ja eh nicht genug. Und die anderen, die haben noch viel mehr und die arbeiten sogar noch viel weniger. Braucht es mein schlechtes Gewissen, um mich zu motivieren? Ich denke, wenn wir das bei uns spüren, dann ist das eine Gelegenheit, einfach sich selbst zu hinterfragen. Wirklich mal zu fragen, ja, was habe ich eigentlich, Gott, was habe ich wirklich vom Evangelium verstanden? Wenn das noch in meinem Herzen so tief sitzt, dann stimmt was immer noch nicht mit mir. Dann ist in meinem Herzen immer noch etwas grundsätzlich noch nicht heil geworden. Und dann können wir das als Gebet nehmen. Herr, zeig mir bitte nochmal neu, worum es wirklich geht, was das Evangelium bedeutet. Solange wir das Evangelium nämlich nicht wirklich verstehen, will Gott unser Geld sowieso nicht. Was soll er mit unserem Geld? Er braucht es ja nicht. Ihm gehört eh alles. Solange das bei uns noch nicht geklärt ist, da versuchen wir doch eh nur, Gott irgendwie unter Druck zu setzen. Nach dem Motto, komm, ich spende und dafür segnest du mich. So wie das im Heidentum üblich ist. Aber so arbeitet Gott nicht. Er will unser Geld überhaupt nicht, er will unser Herz, er will uns. Er will uns segnen, er will uns Freude schenken. Eine Freude, die auch aus dem Geben kommt. Aber dazu müssen wir das Evangelium selbst wirklich verstehen und selbst an uns heranlassen. Aber ich hoffe, dass das bei uns auch ein Stück weit geschieht, dass jeder von uns das erfährt. Und dann können wir von den Korinthern und Mazedoniern lernen. Lasst uns doch planen. Warum nicht bewusst geistlich investieren? Warum nicht vor Gott mal die Finanzen ausbreiten und sagen, Herr, was für einen Anteil findest du angemessen? Was denkst du, sollte ich im Jahr etwa spenden? Was würde dir gefallen? Und das am Anfang des Jahres planen und mal die Lebensumstände drumherum organisieren. Vielleicht fällt der Urlaub anders aus in dem Jahr. Kann sein. Und lasst uns aktiv nach Möglichkeiten suchen. Nicht warten, bis jemand nach Geld fragt oder bettelt, sondern von uns aus überlegen, wie könnten wir investieren? Es geht darum zu investieren, Gottes Reich zu bauen. Manchmal lähmt uns die ganze Not in der Welt. Es gibt so viel Not und durch Nachrichten und Medien wissen wir das und das erdrückt uns und dann denken wir fast, ja gut, das bisschen, was ich habe, was soll das schon ausrichten? Es lohnt sich ja gar nicht. Ich kann die Welt nicht retten. Und das stimmt. Keiner von uns kann die Welt retten. Aber darum geht es nicht. Es geht erstmal darum zu fragen, wie kann ich einzelnen Menschen helfen? Wo kann ich in meiner Umgebung ein Segen sein? Wo kann ich investieren und geistliche Gemeinschaft fördern? Und vielleicht fängt es erstmal hier in der Gemeinde an. Ich weiß nicht, ob du schon bewusst für die Gemeinde etwas vorbereitet hast, mit Gott abgesprochen hast, das möchte ich investieren. Wenn du denkst, dass das, was wir hier machen, gut ist, sinnvoll ist, dann kannst du auch mit anpacken, finanziell unterstützen. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, dass wir als Gemeinde gar nicht unbedingt finanziell unabhängig sind. Ralf und Lena werden überwiegend noch aus USA unterstützt als Missionare. Wenn wir diesen Dienst wichtig finden und wollen, dass er weiter, dass Ralf weiter hier arbeitet und predigt und das Wort auslegt, was ist es uns wert? Können wir darin investieren? Wenn es eine gute Sache ist, lass uns investieren. Und so können wir einfach weiterschauen. Es gibt andere Möglichkeiten. Missionsdienst Kusel ist seit Jahrzehnten hier in der Region bewusst dabei, Gemeinden zu stärken. Da können wir investieren. Oder unsere Missionare, Alex Neumann, Inka, die arbeiten in Upaha in Indien. Panis, ganz tolle Möglichkeiten zu investieren. Lass uns planen und aktiv nach Möglichkeiten suchen, um geistliche Gemeinschaft zu fördern durch unser Geben. Und das Dritte, ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns dann auch über die geistliche Gemeinschaft freuen können. Es soll nicht etwas sein, was uns knechtet oder unglücklich macht. Einen fröhlichen Geber hat der Herr gern. Und warum sollte man sich freuen? Nun, das Erste ist, es ist immer etwas Schönes, wenn Menschen weniger leiden, als sie sonst leiden würden. Man kann sich darüber freuen. Das, was ich gebe und spende, kann ein bisschen Leid lindern. Das ist etwas Wunderbares. Zweitens, wir bauen Reich Gottes, wenn wir investieren in sein Reich. Sinnvolle Investitionen, langfristige Investitionen, das wollen wir eigentlich alle. Und was gibt es langfristiger, als etwas zu investieren, was in Ewigkeit auch Bestand hat? Wäre es nicht schön, wenn wir vielleicht im Himmel irgendwo Menschen treffen, die sagen, weißt du was, du kennst mich zwar nicht, aber durch dieses oder jenes Werk bin ich zum Glauben gekommen oder wurde im Glauben gestärkt oder erhalten. Und deine Spende hat damit dazu beigetragen. Danke. Wäre das nicht schön zu sehen, wie unser Geld arbeitet für die Ewigkeit? Das ist ein Grund zur Freude. Aber das Wichtigste ist, dass irgendwo durch unser Geben Gott vielleicht verherrlicht wird. Wäre das nicht schön? Wir wünschen uns doch, dass in unserem Land was passiert, geistlich. Dass Menschen Gott sehen, dass Menschen auf ihn aufmerksam werden, dass sie ihn ehren. Das ist ja etwas, was uns irgendwo innerlich bewegt. Wir haben Sehnsucht danach. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir dazu beitragen können. Wäre es nicht schön, wenn Menschen sagen, Gott ist gut, Gott lebt immer noch, Gott wirkt. Und woher weiß ich das? Weil ich die Folgen von seiner Gnade sehen kann. Weil Menschen bereit sind zu spenden, zu geben, in einer Art und Weise, die in dieser Welt völlig untypisch sind. Eigentlich menschlich gesehen unmöglich. Ein Beweis dafür, dass Gott doch gut ist. Und dass er das Böse doch überwunden hat in Christus. Möge Gott uns Gnade schenken zum Geben. Amen.